Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Besonders ist sie deswegen, weil ich hoffe, dass die Audioqualität für dich einigermaßen in Ordnung ist, denn ich nehme diese Folge in meinem leeren Büro auf. In wenigen Tagen ziehe ich um und habe schon im Prinzip alle Kisten gepackt. Heute Morgen wurden ein paar Regale abgeholt. Also hier ist wirklich nicht viel mehr drin im Büro. Und deswegen habe ich zwar so ein bisschen meinen mobilen Schallschutz für die Podcast-Aufnahme, aber ich habe hier natürlich jetzt komplett kahle Wände. Aber ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen in Ordnung. Also die Audioqualität, die inhaltliche, da musst du gleich drüber entscheiden, denn die Folge wird heute auch insofern ein bisschen special, weil es sicherlich eine unvollständige Folge bleibt. Ist die Bibel Gottes Wort? Dieser Frage will ich heute nachgehen und das könnte man ja jetzt also aus tausend verschiedenen Richtungen machen. Ich mache es aber aufgrund eines Reels, das mir jemand auf Instagram geschickt hatte. Und in diesem Reel, also hat nicht diese Person selber, die es mir geschickt hat, sondern eine andere Person, hat gesagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Also sie bezeichnet sich als Christ. Die Person aber sagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort und führt drei Argumente ins Feld. Und ich möchte auf diese drei Argumente eingehen und glaube, dass ich die besseren Argumente habe, um sagen zu können, doch, die Bibel ist Gottes Wort. Mir sind solche Themen sehr wichtig. Ich habe jetzt vor kurzem auf Insta ein Reel gemacht, wo ich so die Frage gestellt habe, wie glaubwürdig die Bibel ist, anhand der sogenannten Echtheitsfrage der Paulusbriefe. In der Theologie, zunehmend auch in der freikirchlichen Theologie, in der universitär-liberalen Theologie, ja ohnehin schon die ganze Zeit, wird immer wieder behauptet, dass nicht alle Briefe im Neuen Testament, in denen Paulus als Verfasser genannt wird, dass sie auch wirklich von Paulus geschrieben wurden. Und ich habe dieses Reel gemacht, du kannst es dir anschauen, ich verlinke das auch in den Shownotes, weil mir wichtig ist, dass wir als Christen sprachfähig sind auf kritische Anfragen. Und eine kritische Anfrage ist natürlich die Frage, hey, wieso ist ein Buch gedruckt, Buchstaben, übersetzt aus verschiedenen Sprachen, warum ist es Gottes Wort? Erstmal ein Cappuccino. Das muss man ja schon, naja, zumindest der Frage mal nachgehen. Und mir ist wichtig, weißt du, dass wir als Christen uns nicht verstecken, sondern dass wir einladend, offensiv, werbend, liebevoll zu unserem Glauben stehen können. Das darf auch mal provokant sein, aber so im, wie soll ich das sagen, im humorvoll provokant. Weißt du, wenn mir Menschen begegnen, irgendwie so, oder ich mit Leuten rede und sie sagen dann irgendwie so, ja, ich bin ja nicht in der Kirche, sage ich dann ganz oft so, ja, das kann man ändern. So, das meine ich mit provokant, humorvoll. Also nicht provozieren, damit der andere negativ gereizt ist, aber wir dürfen schon pointiert sein, aber immer liebevoll, werbend, einladend. Und dazu gehört aber auch, dass wir sprachfähig sind, wenn Fragen kommen oder wenn wir ausführen sollen, ja, was heißt es denn, dass die Bibel Gottes Wort ist? Und ich möchte jetzt eingehen auf diese Frage, ist die Bibel Gottes Wort? Eben anhand der drei, ich muss es in Anführungszeichen setzen, Begründungen, Gründe, Argumente, die diese Person brachte. Ich nenne dir erstmal die drei Gründe. Der erste Grund war, warum diese Person sagt, dass es nicht Gottes Wort ist, weil ja Jesus das Wort Gottes ist, wie es auch die Bibel bezeugt. Zweiter Grund war, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Und der dritte Grund waren die gewaltvollen, kriegerischen, schwierigen Texte, auch dass Gott einen Krieg beginnt und so weiter. So, diese drei Gründe sind es. Ich will dann am Ende noch einen vierten Grund anbringen, und zwar warum oder wie die Kirche davon lebt, dass die Bibel Wort Gottes ist und eben nicht nur von Menschen aufgeschriebene Worte. Also fangen wir an. Erstes Argument dieser Person war, die Bibel selber bezeugt, dass Jesus das Wort Gottes ist und nicht die Bibel selber. In Johannes 1, Vers 1 bis 6 steht Folgendes. Das ist der sogenannte Johannes-Prolog. Prolog, also wie so die Einleitung zum Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Hier ist von Jesus die Rede, um es ganz schnell zu machen. Hier ist von Jesus die Rede und zwar belegt es die Bibel sogar oder legt es die Bibel innerbiblisch sogar aus. Hier steht, dass durch ihn alles geschaffen wurde. Was ist? Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Er war am Anfang bei Gott. Jetzt könnte man das, er war am Anfang bei Gott, auch auf den Heiligen Geist interpretieren. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Aber wenn wir den Kolosserbrief noch dazu nehmen, da steht fast wortwörtlich das, was Johannes hier schreibt, dass durch ihn alles geschaffen wurde, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Licht scheint in der Dunkelheit, die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, in Johannes 8. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern hat das Licht, das zum Leben führt. Also, Johannes schreibt hier in einer bestimmten Sprache, weil er sich sehr wahrscheinlich an Menschen richtet, die der sogenannten Gnosis anhingen oder beeinflusst waren. Sehr vereinfacht, also da müsste man jetzt in die Tiefe gehen, aber ganz, ganz vereinfacht könnte man die Gnosis damals so ein bisschen mit der Esoterik heute vergleichen. Auch in der Esoterik findest du ja christliche Anklänge, aber eben nur Anklänge und nicht wirklich den christlichen Glauben. Deswegen hat Johannes diese Worte auch so gewählt. Und nun die Aussage eben, die Bibel ist nicht Gottes Wort, weil ja Jesus das Wort Gottes ist. Nun, ich will dir das mal vereinfacht widerlegen sozusagen. Ich bin ein Mensch. Du, der du das jetzt hörst, bist ein Mensch. Kann jetzt nur einer von uns beiden Mensch sein? Nein, ich glaube, beide Aussagen sind richtig, wahr und gut. Genauso, dass die Bibel Wort Gottes ist und dass Jesus das Wort Gottes ist. Oder es gibt das gesprochene Wort, das gelesene Wort, das gehörte Wort, alles Wort, kein Widerspruch. Also für mich ist das nicht mal ein Argument, ja. Also das keine Ahnung, wie ich das nennen soll, nur weil eben etwas anderes, weil A auch B ist, kann C nicht B sein und das leuchtet mir eben nicht ein. Ja, wir haben Fußball, Weltmeisterschaft, weil Nico Schlotterbeck Innenverteidiger ist, kann niemand anderes Innenverteidiger sein. Nein, wir haben mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger, weil immer Anton, wobei der auch rechts spielen kann, ist ja jetzt auch egal, haben wir mehrere Innenverteidiger. Also dieses Ausschlussverfahren oder dieses Schwarz-Weiß-Denken führt an der Stelle schlicht und einfach nicht weiter. Weil das eine Wort Gottes ist, kann das andere auch Wort Gottes sein. Also das widerspricht sich überhaupt nicht, gar nicht. Und deswegen ist Jesus das Wort und auch die Bibel das Wort Gottes. Deswegen lass dich nicht verrückt machen, Wenn du diese Gedanken, Theorien irgendwie hörst. Sorry, wenn ich den Punkt so kurz abhake, aber mir fällt beim besten Willen nicht ein, was ich dazu noch sagen könnte. Außer dass es für mich überhaupt nicht einleuchtend ist. Man könnte das Ganze ja sogar noch auf die Spitze treiben und mit der Trinität argumentieren. Okay, also als Christen glauben wir an einen Gott, der dreieinig ist. Ich weiß, schwierig zu verstehen, das ist jetzt aber nicht mein Thema. Jesus ist Gott, ja, kann dann der Vater nicht Gott sein? Kann dann der Heilige Geist nicht Gott sein? Der Heilige Geist ist Gott, kann dann Jesus Gott sein? Kann dann der Vater Gott sein? Und so weiter. Also, wir haben sogar innerbiblisch und innerhalb des Christentums, Katholiken sind Christen, können dann Evangelische keine Christen sein? Und was ist mit Freikirchlern? Also, wie gesagt, ich höre jetzt an der Stelle auf, weil mir dazu, also eigentlich fehlen mir da die Worte und die Sprache dazu, um da drauf einzugehen, weil es für mich ein reines Scheinargument ist. Aber Wichtiger, interessanter und auch berechtigt ist der zweite Gedanke, warum die Bibel nicht Wort Gottes ist, weil sie von Menschen geschrieben ist. Ja, logisch. Also, wenn Menschen die schreiben, kann man ja mal anzweifeln, ob das Wort Gottes ist. So, jetzt drehe ich erstmal, keine Sorge, es wird gleich noch substanzieller, aber ich will jetzt erstmal den Spieß umdrehen und sagen, stell dir vor, die Bibel wäre, sagen wir mal, im 7. Jahrhundert vom Himmel gefallen. Einfach so, zack, bumm, da war sie. Nicht von Menschen geschrieben, sondern von Engeln gebracht. 1400 Jahre später stelle ich mir die Frage, würde das jetzt jeder cool finden? Würde dann jeder sagen, ah, natürlich, das ist Gottes Wort. Ja, es ist vom Himmel gefallen, kein Mensch hat es geschrieben, es haben Engel geschrieben und überbracht. Hey, das muss Gottes Wort sein. Ganz ehrlich, ich bezweifle das. Schon Jesus hat ja zu Lebzeiten gesagt, dass er, also dass die Menschen, die Schriftgelehrten, Pharisäer, Zeichen fordern und trotzdem nicht an ihn glauben würden. Und ich glaube, so verhält es sich auch mit der Bibel. Selbst wenn sie vom Himmel gefallen wäre, wenn sie nicht von Menschen geschrieben worden wäre, sondern nachweislich, wie auch immer, von Engeln, von Gott selbst oder whatever, ich glaube, es würde immer noch niemand glauben. Okay, das ist jetzt der Umkehrschluss, der nicht unbedingt immer einleuchtend ist und der auch nicht immer ausreicht, um etwas zu entkräften. Also gehen wir ein bisschen tiefer rein. In 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17 steht Folgendes. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Also was hier über die Schrift steht, wobei man an der Stelle sagen muss, es kann ja nur der erste Teil der Bibel gemeint sein, es steht ja im zweiten Teil. Und zu der Zeit, als Paulus das verfasst hatte, gab es den biblischen Kanon, also Kanon aus dem griechischen Maßstab, Richtschnur, also die zusammengefassten Bücher in der Form, wie wir sie kennen, noch nicht. Da gehe ich gleich drauf ein, auf die Entstehung. Aber was hier steht über Gottes Wort ist, dass es von Gottes Geist eingegeben ist. Also dass nicht Menschen einfach so drauf losgeschrieben haben, wie du vielleicht eine WhatsApp-Nachricht schreibst oder wie ich vielleicht, keine Ahnung, eine E-Mail schreibe. Oder bei Instagram irgendwas, nein, sondern es ist von Gottes Geist eingegeben. Und sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also alles, was wir als Christen brauchen, findet sich da drin. Und so ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Mega, oder? Also in zweierlei Hinsicht ist sie vollkommen. Sie beinhaltet alles, was wir brauchen und sie gibt uns alles, was wir brauchen. Können deswegen dennoch menschliche Texte oder Menschliches drinstehen? Na, aber sicher doch. Die gibt es ja auch zuhauf. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wo Paulus Timotheus rät, dass er aufgrund seines Magens noch ein bisschen Wein trinken soll. Das ist jetzt in meinen Augen durchaus legitim zu sagen, dass das Paulus einfach mal so geschrieben hat. Es ist aber genauso legitim zu sagen, dass der Heilige Geist ihm das eingegeben hat. Denn warum nicht? Da steht ja nicht drin, dass Wein allgemein gute Medizin ist, dass man allgemein viel Wein trinken soll oder dass man Magenschmerzen ignorieren soll. Nein, das ist einfach eine Situation. Paulus schreibt Timotheus, trink mal ab und zu ein Glas Wein, also in meinen Worten jetzt, trink mal ab und zu ein Glas Wein, dann wird's besser mit deinem Magen. So, Mediziner unter euch, seid tapfer, keine Ahnung, ob da was dran ist. So, kann dennoch, auch wenn es von Menschen geschrieben wurde, etwas Göttliches oder göttliche Wahrheit in der Bibel stehen? Na, aber hallo, sie ist doch von Gottes Geist eingegeben. Und davon bin ich überzeugt, dass die Schreiber der Texte des Neuen Testamentes von Gottes Geist inspiriert sind. Und es eben viel mehr ist als einfach nur Erlebnisse, die Menschen mit Gott hatten. Das wird ganz oft, wenn man die Autorität der Bibel heute in Frage stellt, so gesagt, die Bibel enthält nicht Gottes Wort, sondern sie enthält Erfahrungen, die Menschen mit Gott machen. Der große Haken an der Geschichte ist erstens, dass es nicht stimmt. Und zweitens, das schreiben sich Christen seit 2000 Jahren. Erfahrungen, die sie mit Gott machen, Erfahrungen, die sie im Glauben machen, das erzählen sie sich weiter, das schreiben sie sich heute per WhatsApp, Insta, Reel, Story, hey, ich habe dieses und jenes mit Jesus erlebt, das ist nichts Neues. Und das ist immer und immer wieder reproduzierbar, also wenn du etwas mit Gott erlebst. Deswegen kann es auf gar keinen Fall eine Beschreibung für das sein, was die Bibel ist. Die Bibel ist nicht eine Sammlung von Berichten von Menschen, die Erfahrungen mit Gott gemacht haben, sondern die Bibel ist Gottes lebendiges Wort. So, und jetzt steigern wir mal die Provokation noch ein bisschen. Denn wir müssen mal so ein bisschen anschauen, wie die Bibel denn entstanden ist. Also, wir gehen ins Jahr Pi mal Daumen 30, es gibt Streit, ist Jesus im Jahr 31 nach oder 33 nach Christus gestorben, ist unerheblich, ja, die 2 Jahre Unterschied. So, und jetzt erzählen sich in den Folgejahren Christen mündlich ihren Glauben. Schriftliche Aufzeichnungen werden erstmal nicht getätigt, sehr wahrscheinlich auch deswegen, weil Christen damals erwartet haben, dass Jesus ganz schnell wiederkommt. So, das ändert sich dann ungefähr 20 Jahre nach dem Tod von Jesus und seiner Auferstehung, beginnend mit dem 1. Thessalonicher Brief. Der ist nämlich sehr wahrscheinlich von den paulinischen Briefen der älteste Brief. Und jetzt denkst du, boah, 20 Jahre lang haben die sich das hin und her erzählt. Ey, das ist doch erstunken und erlogen inzwischen. Nein. Denn du musst wissen, die Kultur, in der die Christen damals lebten, war eine sogenannte orale Kultur. Das heißt, man hat seinen Mund verwendet, um Geschichten zu erzählen. Es gab ja nicht wie heute die Möglichkeiten, Dinge aufzuschreiben und zu vervielfältigen. Das war nicht möglich. Man war darauf angewiesen, sich das weiter zu erzählen. Und es ist aus Parallelwissenschaften zur Theologie ersichtlich, dass es keine Verunstaltung von Texten oder Ereignissen gab, nur in Anführungszeichen, weil sie erzählt wurden. Heute wäre das natürlich anders. Heute wäre das anders, weil unser Gehirn darauf nicht mehr getrimmt ist, weil wir uns ja ständig alles schreiben oder aufschreiben. Ich habe schon vor 20 Jahren, 15, ich weiß nicht, vor langer Zeit gelesen, dass diese ganzen Post-it-Zettel fürs Gehirn total schädlich sind, weil du deinem Gehirn abtrainierst, sich was zu merken. Und in der Zeit, als Jesus starb, auferstand, die erste Gemeinde sich bildete und so weiter, da war es komplett anders. Da haben die Menschen davon gelebt, dass sie sich mündlich die Dinge erzählt haben. Nicht nur die Geschichten von Jesus, sondern auch anderes. In den Gottesdiensten werden dann nach und nach diese Aufzeichnungen gelesen, also die Evangelien und die Briefe. Ist ja logisch. Überleg, die Christen sind ganz jung, ne? Also es gibt das Christentum in Anführungszeichen erst 20 Jahre. Sie erzählen sich das, sie feiern Gottesdienste und dann ist ja logisch, in dem Moment, in dem die Dinge aufgeschrieben werden, werden sie auch immer wieder gelesen in den Gottesdiensten. Das lesen wir, oder da gibt es Quellen bei den sogenannten Kirchenvätern aus den ersten 2, 3 Jahrhunderten. Und dann führt es dazu, dass es einen sogenannten Kanon, ich habe es gerade schon gesagt, das aus dem Griechischen bedeutet Richtschnur oder Stab. Und das bedeutet, wenn man vom biblischen Kanon spricht, ist das gemeint, was wir heute als die Schriften haben, im Alten und Neuen Testament, also vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und die älteste Bezeugung dieses Kanons, so wie wir ihn kennen, für die Schriften des ersten und zweiten Teils, ist die sogenannte Synode von Laodicea um 364, sowie dort allerdings nur das Neue Testament, der Osterbrief des Athanasius von Alexandria 367 nach Christus. So, das heißt aber nicht, dass erst da der Kanon wirklich zu Ende war, sondern dort ist er erwähnt. Kyrill von Jerusalem, 4. Jahrhundert, war Bischof und er sagte, nicht kanonische Schriften sind die, die nicht in der Kirche gelesen werden. That's easy, okay? Also die Schriften, die nicht in die Bibel hineingefunden haben, ja, das sind doch die, die in der Kirche nicht gelesen werden. Das bedeutet, die Kirche lebt von Anfang an vom Wort Gottes. Kurt Aland war im letzten Jahrhundert ein großer, ja, wie soll man sagen, nicht nur Theologe, auch Bibelforscher, ja, richtig gehender Bibelforscher. Und er hat einmal gesagt, die organisierte Kirche schuf den Kanon nicht. Sie erkannte an, dass der Kanon geschaffen worden war. Das finde ich ein großartiges Zitat oder großartigen Ausspruch. Die organisierte Kirche schuf den Kanon nicht. Sie erkannte an, dass der Kanon geschaffen worden war. Das heißt, es war keine menschliche Entscheidung, dass eben da fünf Leute zusammensitzen und sagen, hey, welche Bücher nehmen wir jetzt auf in die Bibel und welche nicht? Wir müssen ja mal eine Bibel erfinden und so weiter. Die Christen im 21. Jahrhundert brauchen das. Nein, sondern in den ersten ein, zwei, drei Jahrhunderten hat sich in den christlichen Gemeinden ein Kanon, eine Sammlung von Schriften herausgebildet, die immer und immer und immer wieder in den Gemeinden gelesen wurde. Und daraus wurde dann der Kanon des Neuen Testaments. Und es gibt für die Glaubwürdigkeit des Ganzen gar keinen Grund, das anzuzweifeln, weil es eben durch die Geschichte, Kirchengeschichte hindurch auch gut belegt ist. Und das ist das, was mich in unserer heutigen Zeit so ein bisschen nervt, in Anführungszeichen. Ich habe den Eindruck, dass manche, die um alles in der Welt versuchen wollen, Dinge, die in der Bibel stehen, zu relativieren, zu dekonstruieren, nur um es halt zu zerlegen, dass da maximal ein paar Jahre zurückgeblickt wird. Aber wir müssen zurückschauen auf 2000 Jahre Kirchengeschichte. Das wird gleich noch eine Rolle spielen. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir dadurch ja in einer, wie soll man sagen, in einer Sukzession, in einer Abfolge stehen der Christenheit und nicht einfach sagen können, ja, komm, wir 21. Jahrhundert, wir haben es jetzt gecheckt, die anderen waren alle doof. Das funktioniert einfach nicht. Wenn dich die Entstehung der Bibel noch mehr interessiert, dann verweise ich dich auf meine Podcast-Folge 19. Dort habe ich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ausführlicher behandelt und noch einiges andere dazu. Also wie die Bibel entstanden ist. Okay, das war das zweite Argument. Das erste Argument war, Jesus ist das Wort Gottes und die Bibel ist nicht das Wort Gottes. Das zweite ist, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Und ich habe dir eben versucht aufzuzeigen, dass es eben der Geist Gottes war, der die Schreiber inspiriert hat und die Kirchen und die Gemeinden inspiriert hat, die Bücher zu lesen. Und der dritte Einwand, warum die Bibel nicht Gottes Wort ist, ist der Einwand, dass es schwierige Texte, gewaltvolle, kriegerische Texte gibt, ein Gott, der Krieg will, der Völker vernichtet und dieser ganze Themenkomplex. Und das ist nicht einfach. Und ich behaupte nicht, dass ich darauf eine allgemeingültige Antwort habe und die Weisheit mit Löffeln gefressen. Überhaupt nicht. Nur was ich jetzt machen möchte, ich möchte dir anhand eines Buches, verlinke ich dir auch, anhand eines Buches empfehlen, dich inspirieren, wie wir mit kritischen Texten umgehen können. Nicht nur mit kritischen Texten, sondern das rührt ja auch in unserem Gottesbild. Und zwar mache ich das exemplarisch am Buch Richter. Dieses Buch wird ja immer brutaler. Also wir kennen Simson als den großen Helden oder Gideon, ja, super Geschichte im Kindergottesdienst, im Kinderclub, Jungschau und wo auch immer. Ey, aber im Richterbuch stehen ganz andere Hausnummern drin, ne? Also richtig üble Sachen. So, was machen wir jetzt damit? Und da hat mir, ich weiß gar nicht mehr, vor einem Jahr oder so war das, ein Jahr, ja, Pi mal Daumen, hat mir, ich kann ja nachgucken, wann ich es veröffentlicht habe, aber gelesen habe ich schon vorher, vor einem Jahr. Veröffentlicht habe ich es Anfang des Jahres, am 11. Januar, aber ich weiß noch, dass ich es vorher gelesen habe schon, ein Buch geholfen von Tim Keller. Und zwar ein Kommentar zum Buch Richter. Ein Kommentar ist in der theologischen Literatur, wobei ich gleich anmerken will, dass du musst nicht Theologie studieren, um das zu verstehen oder zu lesen, weil Tim Keller einfach genial schreibt, sodass es jeder verstehen kann, weil es auch sein Anspruch war. Ein Kommentar bedeutet, dass man Vers für Vers oder Abschnitt für Abschnitt den biblischen Text auslegt. Und Tim Keller hat mit diesem Buch Richter, fragwürdige Helden und der wahre Held ein Kommentar veröffentlicht, in Deutschland erschienen bei Verbo Medien. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Und das hat mir die Augen geöffnet für das Buch Richter. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Und zwar will ich dir gleich mal etwas zitieren aus seinem Buch. Und es geht jetzt nicht nur um das Buch Richter, sondern ich bitte dich, das mal zu hören im Blick auf diese ganzen Gewalt, ja, wie sagt man, gewalttätigen Texte im ersten Teil der Bibel. Da schreibt Tim Keller also, das Buch Richter zeigt uns, dass die Bibel kein Buch der Werte, keine Sammlung von inspirierenden Geschichten ist. Warum? Weil es in der Bibel, im Gegensatz zu den Büchern anderer Religionen, nicht um einen Moralkodex geht, den wir umsetzen sollen. Ihr Thema ist der barmherzige und langmütige Gott, der fortwährend in und durch uns wirkt, trotz unseres ständigen Widerstands gegen seine Ziele. Letztlich gibt es nur einen Helden in diesem Buch, und das ist Gott. Tim Keller schreibt hier, dass es in der Bibel eben nicht um einen Moralkodex geht, den wir umsetzen sollen. Und leider wird es ja oft so gedacht, dass Christsein bedeutet, sich so und so und so und so zu verhalten. Nein, es geht in der Bibel um den barmherzigen und langmütigen Gott. Auch in den schwierigen Texten. Denn langmütig und barmherzig, das ist er und das bleibt er. Im Psalm 103, Vers 8 steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Oder in 2. Mose 34, 6 sagt Gott, der Herr bin ich, der Herr ein barmherziger und gnädiger Gott, geduldig und reich an Liebe und Treue. Dieser Vers, 2. Mose 34, 6, ist sozusagen die Grundlage des Buches Gott hat einen Namen von John Mark Comer. Und auf Seite 151 schreibt John Mark Comer in diesem Buch Gott hat einen Namen, Jahwes Liebe ist im Gegensatz zu seinem Zorn eine Eigenschaft. Die Bibel lehrt, dass Gott Liebe ist. 1. Johannes 4, Vers 8. Aber nirgends lesen wir, dass Gott Zorn ist. Zorn oder Wut ist Jahwes Reaktion auf das Böse in der Welt. Ich finde das much entscheidend. Liebe ist Gottes Eigenschaft. Zorn oder Wut ist Gottes Reaktion auf das Böse in der Welt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ein himmelweiter Unterschied. Und mir hilft er, damit umzugehen, wenn ich in der Bibel Texte lese, wo ich die Hände im Kopf zusammenschlage und denke, wow, warum steht das in der Bibel? Tim Keller, um zurückzukehren zu Tim Keller, zu seinem Buch über Richter, was er macht ist, dass er so 6 Wahrheiten herausschält, die er auch ausführt. Und ich will dir die einfach mal vorlesen. Erstens, Gott bietet seine Gnade unaufhörlich solchen Menschen an, die sie weder verdienen noch nach ihr suchen und die sie nicht einmal wertschätzen, nachdem sie durch sie gerettet wurden. Zweitens, Gott will über jeden Bereich unseres Lebens Herr sein, nicht nur über einen Teil. Drittens, es besteht eine Spannung zwischen Gnade und Gesetz, zwischen Bedingung und Bedingungslosigkeit. Viertens, wir benötigen kontinuierliche geistliche Erneuerung, solange wir hier auf der Erde leben, und wir müssen wissen, was wir tun können, damit sie in unserem Leben geschieht. Fünftens, wir brauchen einen wahren Retter. Darauf weisen alle menschlichen Retter, sowohl durch ihre Schwächen als auch durch ihre Stärken, hin. Und sechstens, Gott hat die Fäden in der Hand, ob es in der konkreten Situation danach aussieht oder nicht. Löst das nun alle Spannungen auf? Nein. Nein, 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 ganz und gar nicht. Ich lese manchmal auch Texte in der Bibel. Also meine Favoriten sind da ja zum Beispiel die großen Propheten, Jeremia, Jesaja, Hesekiel. Alter, da stehen Sachen drin, da fragst du dich wirklich, warum? Und das ist die Frage, die übrigens auch Tim Keller in seinem Buch über Richter schreibt. Wörtlich, Seite 10, warum um alles in der Welt steht, das in der Bibel, ja, dass man sich diese Frage stellt. Das, was ich dir jetzt ausgeführt habe von Tim Keller, von John Mark Comer, Das löst nicht alles auf, beim besten Willen nicht, das behaupte ich auch gar nicht. Aber, und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, es hilft vor eindimensionalen Antworten, die einer Komplexität nicht gerecht werden, indem sie einfach sagen, die Bibel ist nicht Gottes Wort, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, weil es viel zu brutal ist für Gott. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, weil es einfach so nicht sein kann. Das hat was von dieser Glaubensüberzeugung, die man ja heute überall findet, wahr ist, was ich fühle. Also wenn ich es nicht fühle, dann ist es nicht wahr. Aber das ist einfach nicht richtig und auch nicht hilfreich. Nochmal, das löst nicht alles auf. Aber, und das ist mir wichtig, es hilft oder es bewahrt davor, sagen wir mal so, es bewahrt davor, dass wir einfach vorschnell eindimensionale Antworten geben und sagen, passt mir nicht, finde ich schwierig, finde ich richtig komisch, also ist die Bibel nicht Gottes Wort. Nein, das ist viel zu billig. Also, ich hoffe, dass ich diese drei Argumente so ein bisschen dir widerlegen konnte, ein paar Gedanken mitgeben konnte. Ich will jetzt einen letzten kurzen Gedanken dir noch mitgeben, nämlich die Kirche lebt davon, dass die Bibel Wort Gottes ist. Und wenn ich Kirche sage, dann meine ich jetzt keine Institution, sondern ich meine die Christenheit, die Kirche weltweit und seit es die Kirche gibt. Ich will dir mal aus einem Wikipedia-Artikel zitieren, über den Codex Sinaiticus. Okay, jetzt kann es sein, dass du denkst, Alter, was für ein Ding. Codex Sinaiticus, was um alles ist das? Okay, pass auf, hör mir einfach mal zu und dann erkläre ich dir auch, warum. Der Codex Sinaiticus ist eine unvollständig erhaltene koinegriechische Vollbibel aus dem 4. Jahrhundert. Das Katharinenkloster am Fuß des Berges Sinai in Ägypten besaß den Kodex bis 1869. Heute ist er auf 4 Institutionen aufgeteilt. Der Großteil befindet sich in der British Library, ein kleinerer Teil in der Universitätsbibliothek Leipzig. Das Katharinenkloster und die Russische Nationalbibliothek in St. Petersburg besitzen einzelne Blätter und Fragmente. Der Codex Sinaiticus enthält zusätzlich zum Alten und Neuen Testament 2 frühchristliche Schriften, den Barnabasbrief und den Hirten des Hermas. Erhalten blieben etwa die Hälfte des Alten Testaments, das gesamte Neue Testament, der Barnabasbrief, ganz und ein Drittel vom Hirten des Hermas. Da in den Kodizes Vaticanus und Alexandrinus Lücken bestehen, ist der Codex Sinaiticus das älteste vollständige Manuskript des Neuen Testaments. Okay? Was ich dir damit deutlich machen will, ist eigentlich das, was ich Textkritik genannt habe oder was ich unter der Textkritik in der letzten Folge genannt habe. Es gibt nämlich, also die Frage muss man sich mal irgendwann stellen, was ist eigentlich die älteste Bibel? Also die Bücher waren ja Sammlungen, die wurden ja auch nicht alle an einem Ort geschrieben, auch nicht alle zur gleichen Zeit. Und irgendjemand muss sie doch dann zusammengefasst haben, zu einer Bibel, würden wir jetzt heute sagen. Damals natürlich Papyri und so und Pergament und okay. Aber sie wurden zusammengefasst. So, wann ist das passiert? Und haben wir dieses Ding noch, das Älteste? Und das ist eben der Codex Sinaiticus. Kannst gerne mal danach googeln, gibt es ganz viele Bilder und Infos online. Und das ist das Faszinierende, dass der Codex Sinaiticus das älteste vollständige Manuskript des Neuen Testaments ist. Das ganze Neue Testament. Und es gibt eben, angesprochen, der Codex Vaticanus und Codex Alexandrinus, das sind auch weitere, also Codex bedeutet sehr vereinfacht Buch, ja, also da sind halt die biblischen Schriften auf den Originalseiten und Dokumenten aus dem 4. Jahrhundert zu sehen. Das ist schon abgefahren. 1600 Jahre altes Neues Testament in der Hand. Wie cool. Ich habe es leider noch nicht in der Hand gehabt. Aber was ich dir damit sagen will, ist, dass die Kirche lebt oder dass die Kirche davon lebt, dass die Bibel Wort Gottes ist. Die Kirche in Afrika und Asien, die Kirche im frühen Mittelalter, die Kirche während der Reformation und in der Neuzeit, die Kirche während der Aufklärung und den unsäglichen Weltkriegen, die Kirche im 20. und im 21. Jahrhundert, die Kirche in Europa genauso wie in Latein- und Südamerika und allen anderen Kontinenten der Welt. Kein Buch wurde so oft gelesen, verkauft, verschenkt und in so viele Sprachen übersetzt wie die Bibel. Die komplette Bibel in 800 Sprachen, einzelne Teile in mehrere tausend Sprachen. Christen werden heute verfolgt und getötet aufgrund des Besitzes einer Bibel. Wenn diese Bibel nur eine Aufzeichnung wäre von Geschichten, von Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, warum um alles in der Welt sind die größten Machthaber und Diktatoren dieser Welt so besessen, Menschen umzubringen, weil sie eine Bibel besitzen? Wenn es denn nur ein Poesiealbum wäre. Noch heute erleben Christen die Wahrheit, die Verlässlichkeit, den Trost, die Kraft des Wortes Gottes. Nicht selten hast du das vielleicht schon erlebt, habe ich das schon erlebt, haben es Menschen erlebt, die ich kenne, Freunde, Gemeindeglieder, die sagen, mal anders, mal in den Worten, ist ja egal, du weißt gleich, was ich meine. Ich habe in der Bibel gelesen und Gott hat zu mir gesprochen. Oder ich habe dieses oder jenes Bibelwort gelesen, wow, das hat mich richtig ermutigt oder zurechtgerückt. Oder einzelne Bibelverse, die man im WhatsApp-Status oder im Instagram-Story oder egal wo teilt oder, falls du mehr so der Offline-Typ bist, als Karte weitergibst. Egal was, so oft, Millionen, Milliardenfach hat das Wort Gottes Menschen bis heute und tut es immer noch ermutigt, gestärkt, kritisiert, hinterfragt, ermahnt, liebevoll zurechtgerückt. Und Hoffnung geschenkt. Wie kann man da behaupten, dass die Bibel nicht Gottes Wort ist, sondern lediglich ein Buch, das Aufzeichnungen enthält von Menschen, die etwas mit Gott erlebt haben? Kann man machen. Aber ich glaube, dass man dann die Kraft, die Schönheit und die Dynamik der Bibel entweder noch nicht erlebt hat, aber definitiv auch nicht erleben wird, wenn man nicht den Anspruch hat, dass das wirklich Wort Gottes ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bibel Wort Gottes ist. Und dass es der einfachere, der wesentlich einfachere Weg ist, zu sagen, nur die Bibel ist nicht Gottes Wort, weil da stehen Sachen drin, die mir nicht passen. Das ist billig, das ist einfach. Komplexer, schwieriger ist es, Rede und Antwort zu stehen, wenn wir gefragt werden, aber was ist mit dieser Bibelstelle, was ist mit dieser Bibelstelle, was ist mit dieser Bibelstelle? Vielleicht hast du ja auch eine Bibelstelle, wo du sagst, hey, was ist damit? Und vielleicht hast du ja Lust, dass ich doch mal eine Podcast-Folge mache, auch wenn ich damit nichts sagen will, ich kann zu jeder Bibelstelle was sagen. Das behaupte ich damit nicht, aber hey, vielleicht sagst du, Mensch, vielleicht kann David darüber ja mal was machen. Also, wenn ihr Bock habt, dann schickt mir gerne Bibelstellen, biblische Geschichten, whatever, wo er sagt, oh, da würde ich mal gerne was drüber hören. Wobei ich mir aber sicher bin, also das sage ich dir jetzt schon. Ich bin mir sehr sicher, dass du jetzt schon wesentlich Wichtigeres, Besseres und Gehaltvolleres findest darüber, als wenn ich dazu was sage. Denn es gibt so großartige Bibellehrer auf dieser Welt und gab sie und zum Glück können wir ihre Bücher noch lesen oder Podcasts noch hören oder YouTube-Videos. So, aber wenn du sagst, ja, Podcast meines Vertrauens und so, dann schreib es mir gerne, wirklich gerne. Mich inspiriert das auch oder ich denke dann auch drüber nach und sage, oh ja, stimmt, darüber könnten wir mal eine Folge machen. Ich habe auch schon, ich bitte euch das ja ab und zu mal und ich notiere mir das auch. Es gibt einfach Themen, die, also wo ich nicht jedes Mal sage, dass es aufgrund einer Zuschrift kam. Und es gibt Themen, da muss ich mich einfach noch mehr reinknien, weil ich sage, boah, da muss ich richtig die Arbeit reinstecken und das will ich auch, aber alles zu seiner Zeit. Also, aber wenn dir Bibelstellen kommen oder so, schick mir das gerne. Und halte unbedingt daran fest, die Bibel ist Wort Gottes. Sie ist Wort Gottes und deswegen hat sie Kraft und Schönheit. Also, eines meiner, meiner Lieblingsbibelverse, also, wie soll man das sagen? Eigentlich sind die Lieblingsbibelverse komisch, ne? Weil wir sollen ja die ganze Bibel lieben. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Eines meiner liebsten Bibelverse über das Wort Gottes ist Hebräer 4, Vers 12. Dort steht, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Das ist jetzt die Hoffnung für alle Übersetzung. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt das doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Luther übersetzt es, dass es scheidet Mark und Bein, Seele und Geist. Und was ich daran so schön finde, ist, dass ich das so oft schon erlebt habe. In dem Moment, wenn ich Fragen habe oder auch keine Fragen habe und in der Bibel lese oder Fragen habe und in der Bibel lese, immer wieder erlebe ich das, dass mir das Lesen im Wort Gottes deutlich macht, wo handelst du gerade menschlich, also das, was die Bibelstelle hier mit Seele meint, und wo handelst du göttlich, geistlich, im Sinne des Glaubens, nämlich das, was die Bibel hier mit dem Geist meint. Also das heißt, das Wort Gottes scheidet und unterscheidet und zeigt uns ganz genau, hey, das ist jetzt sehr menschlich, wie du reagiert hast, wie du denkst oder so. Oder, wow, richtig gut, geistlich gelöst, richtig cool. Ich liebe die Bibel. Ich könnte so viele Folgen über die Bibel machen. Ich weiß nur nicht, wie das dann ankommt. Weil ich ja auch so eine gewisse Bibelvergessenheit leider wahrnehme in der Christenheit. Aber apropos Folgen über die Bibel, ich empfehle dir, oder will dir das einfach nur mal auflisten oder aufzeigen, ich habe ja schon ein paar Folgen so rund um die Bibel gemacht. Folge 19 habe ich ja schon angesprochen, wie ist die Bibel entstanden. Folge 21, die Bibel erstunken und erlogen, Fragezeichen. Da geht es um die Überlieferung der Bibel. Also Folge 19 handelt mehr von der Entstehung und Folge 21 dann geht es um die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bibel. Folge 31, warum vernachlässigen Christen diese beiden Dinge? Ja, klar, kleiner Spoiler, eins dieser beiden Dinge weißt du jetzt, das ist das Lesen der Bibel. Folge 45, Bibel lesen, so bringt's was. Und Folge 82, da war Dave Krohn vom Da war Dave Krohn vom Apologetik-Projekt zu Gast. Und zum Thema 1000 Bibelauslegungen, wer hat recht? Soweit für heute. Ich würde mich wirklich freuen, wenn die Bibel, egal wo du gerade stehst, noch mehr in deinem Leben vorkommt. Und du ihr vertraust als Wort Gottes. Und genauso würde ich mich auch freuen. Nein, nicht genauso. Weniger, denn viel wichtiger ist, dass die Bibel, das Wort Gottes in deinem Leben noch mehr Relevanz bekommt. Aber freuen würde ich mich trotzdem auch, wenn du den Podcast weiterempfehlst, likest, kommentierst, einen Status stellst, andere darauf aufmerksam machst. Das würde mich riesig freuen. Und an dieser Stelle sage ich, vielleicht gibt es eine kleine Sommerpause. Ich kann dir nur noch nicht sagen, genau wann. Also nicht wundern, falls die nächste Folge nicht in 2 Wochen erscheint, weil wir sind am Umziehen nach Bremen, an alle Norddeutschen, ich komme. Und ich kann es im Moment noch nicht abschätzen, weil ich dann auch in eine gewisse Auszeit gehe, wie ich die Kontinuität über den Sommer wahre oder ob ich bewusst sage, ich mache jetzt mal einen Cut. Das habe ich zum jetzigen Zeitpunkt bewusst noch nicht entschieden, weil Podcast für mich keine Arbeit ist, sondern Vergnügen. Und deswegen kann es sein, dass es eine längere Pause gibt von ein paar Wochen, also das meine ich mit länger, oder es kommt nochmal eine Folge. Du wirst es sehen. Und ich hoffe, egal wann die nächste Folge kommt, du bist dabei. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles Gute, Gottes Segen und lass das Wort Gottes zu dir sprechen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.